How to Make It, der Podcast für Musiker, die wirklich etwas erreichen wollen. Präsentiert von Adamant Music. Herzlich willkommen zur 14. Episode von How to Make It. In dieser Folge erhältst du interessante Einblicke in den Alltag eines Musikproduzenten und super Tipps, um deine Songs zu echten Hits zu machen. Also viel Spaß! Ich freue mich wirklich sehr, euch meinen heutigen Gast vorstellen zu dürfen. Er ist ein international erfolgreicher Musikproduzent, Songwriter und Mixing-Engineer. Zahlreiche Gold- und Platin-Auszeichnungen sowie Referenzen von namhaften Künstlern wie zum Beispiel Lil Wayne, DMX, Queensrÿche oder den No Angels sprechen für sich. Außerdem leitet er das Musikproduktions-, Management- und Musikverlagsunternehmen Mozart & Friends, also ein echter Allrounder und Vollprofi. Es ist mir eine große Ehre, dass er sich hier für heute die Zeit nimmt. Herzlich willkommen, Marc Mozart.
Hallo, freue mich auch sehr, bei euch im Podcast zu sein. Dankeschön. Sehr nette Introduction.
Es freut mich. Vielleicht magst du anfangs einmal kurz so ein bisschen auf deinen Werdegang eingehen, wie du überhaupt zu all dem gekommen bist und was so ein bisschen dein Daily Business ist, weil das ist jetzt nicht unbedingt der Standardjob, den man hat.
Ja, so ein bisschen was hat ja auch noch gefehlt in deiner Introduction. Ich würde das mal umschreiben als der Übergang in die digitale Welt. Aber da kommen wir sicher später nochmal gezielter drauf. Bei mir war es ganz einfach so, dass ich irgendwann mit 12, 13 absolut fasziniert war von Musikproduktion, Studios, gleichzeitig natürlich dann, wenn die Teenager-Zeit anfängt, Musik halt auch irgendwie mein Lebensinhalt war. Und irgendwann hatte ich mir das in den Kopf gesetzt, dass das doch das Allergeilste wäre, was man im Leben machen könnte. Ausschließlich Musik machen und sonst gar nichts. Und das habe ich dann einfach irgendwie durchgezogen. Ich glaube, also ich hatte Glück, weil ich aus einer Musikerfamilie kam, von daher mit Musik schon aufgewachsen war. Das war also nicht so ich werde jetzt Musikproduzent und ich hatte dann keinen Bezug dazu. Das andere Ding, was ich oft bei Kollegen gehört habe, die dann vielleicht super viel Talent hatten, aber den Schritt nicht gegangen sind, war eben, wenn von zu Hause aus schon der Familie bekannt ist, dass es Menschen gibt, die von Musik leben, das hilft schon mal. Und ja, ich habe dann eigentlich von dem Moment an alles in Bewegung gesetzt. Damals waren ja die 80er noch mit einem Vierspur-Kassettenrekorder eigene Songs produziert und eingespielt, alle Instrumente selber gespielt, geschrieben, gesungen, gemacht und genau genommen bis heute nie einen anständigen Job ausgeübt. Klar, habe dann mich in die Uni eingeschrieben bei Musikwissenschaft, um ein bisschen Zeit zu gewinnen, weil die Eltern fragen natürlich dann schon, ja, und jetzt? Wie soll das jetzt was werden und so? Und dann bin ich aber relativ schnell auch in das professionelle Business reingelangt. Ja.
Also, gibt es irgendwie einen Bereich, weil ich habe ja vorhin schon einiges angesprochen, du bist ja in ganz vielen verschiedenen Bereichen tätig. Gibt es da irgendwie so ein Liebling oder ist das alles Herzensangelegenheit und alles macht dir super viel Spaß, egal was gerade auf dich zukommt?
So schwierig finde ich die gar nicht. Da gibt es aber mehrere Faktoren, die ein bisschen an einem zerren, würde ich sagen. Zunächst mal Geld ist ein Faktor, würde ich sagen, weil gerade wenn ich jetzt an die Anfangszeit, bei der ich jetzt so stehen geblieben war, Anfang 20 denke, dann ist es halt schon so an einem gewissen Punkt, um von anderen ernst genommen zu werden, aber auch um sich selber ernst zu nehmen, um zu wissen, okay, das hat jetzt echt eine Perspektive für mein Leben, will man natürlich dann irgendwann auch mal sehen, dass man auch tatsächlich Geld damit verdienen kann. Sodass das sicherlich bei aller Leidenschaft am Anfang, wenn man weiß, okay, man hat es drauf angelegt, will professionell Musiker werden, dann ist das eigentlich so die erste Hürde. Und dann geht es erstmal darum, irgendwie den Schritt zu schaffen. Der zweite Aspekt ist, dass man den Schritt dann mit einer Tätigkeit und einer Musik schafft, die man auch aushält nervlich, sagen wir mal so. Also ich habe zum Beispiel, wie ich 16, 17 war, habe ich und das ist jetzt völlig ohne Disrespekt, habe ich für viele Schlager, deutsche Schlagerleute mal so Arrangements gemacht und den Playbacks gebaut. Und da habe ich schon gesehen, da hätte ich auch professioneller einsteigen können. Da habe ich aber schon gesehen, das schaffe ich nicht. Da habe ich Angst vor Magengeschwüren. Und das hat, hat so nicht, also es war okay, Job, ich baue dir das Ding, Geld her und gut. Aber es ist dann zum gewissen Faktor schon wichtig, dass man sich irgendwie mit der Musik identifizieren kann. Das war dann bei mir damals, aber auch natürlich aus der Notwendigkeit heraus, war es Dance Music, weil ich bin ja in der Frankfurter Gegend und da ist ja so die Dance Music in Deutschland geboren worden sozusagen, Anfang der 90er. Und das habe ich auch schon über die 80er auch mitbekommen. Und da hatte ich dann einen gewissen Vorteil. Und obwohl ich eigentlich eher jemand bin, der mit einer Bewunderung für Prince aufgewachsen ist und für auch sehr substanzielles Songwriting, will jetzt nicht das Wort Qualität in den Mund nehmen, aber die 80er hatten ja eine sehr schöne Hit-Kultur mit schönen Hooks und Songs in allen möglichen Genres. Bin aber dann eben über diese Dance-Music-Sache ins Business reingeraten. Aber ich will jetzt deine Frage nicht zu sehr ausdehnen. Also ich habe keinen Liebling. Letztlich glaube ich aber die Sachen, ich bin bei allem, was ich mache, bin ich voll dabei, Hals über Kopf. Und wenn ich merke, oh, jetzt fehlt mir die Leidenschaft, dann wechsle ich das Gebiet. Und es ist auch so, ich mache so viele Sachen parallel. Die Abwechslung führt dann sicherlich auch dazu, dass man viele verschiedene Sachen machen kann und die einem alle Spaß machen. Also ich habe jetzt zum Beispiel die letzten Jahre dann eher statt produziert, eher gemixt für andere, auch gemastert. Und übers Mixing kam dann in 2014, dass ich ins digitale Publishing eingestiegen bin, ein Buch geschrieben habe, was letztlich eine Anleitung ist für Leute, die auch Interesse haben am Mixen. Das Buch heißt Your Mix Sucks. Das ist 2015 im Februar erstmalig auf Englisch erschienen. Und das ist jetzt ein völlig eigener Business-Zweig geworden, mit dem ich viel Zeit verbringe und über den ich auch sehr, sehr tief in Social Media eingetaucht bin und Marketing über Social Media. Aber ich will dir jetzt nicht deinen Flow hier vorwegnehmen. aber das ist das, was mir dazu einfällt. Man sollte immer mit Spaß dabei sein. Und weil ich glaube, nur wenn man wirklich genau das macht, was man gerade möchte, kann man auch am Ende sehr erfolgreich sein.
Das ist wahr. Du bist ja, hast ja gerade erzählt, unter anderem eben Musikproduzent. Ich glaube, das ist heutzutage immer so ein bisschen zweischneidiges Wort, weil einerseits gibt es ja den Produzent, den künstlerischen Produzent sozusagen und dann eben den Producer. Vielleicht magst du einmal kurz sagen, was du als Musikproduzent überhaupt genau machst, was da dein Job ist und vielleicht auch eben auf diese kurzen Unterschiede zwischen Produzent, Toningenieur, Producer, je nachdem, was es da für Bezeichnungen gibt, einmal kurz eingehen.
Ja, die Rolle des Musikproduzenten hängt natürlich auch sehr davon ab, in welchem Genre man arbeitet. In der Dance-Music-Zeit war es mehr oder weniger so, da war ich so, da habe ich eigentlich alles gemacht, nur hat man mich nicht gesehen und ich habe alles außer singen quasi. Also ich habe den Track gebastelt, ich habe die Hook geschrieben, ich habe das alles im Studio mit Sängern oder Rapper oder wie auch immer produziert. Dann hat man der Sache irgendwie so ein Projekt Brandnamen gegeben. Dann bin ich zu Plattenfirmen gefahren, habe einen Deal dafür versucht zu bekommen. Und das waren ja alles so One-Off-Deals. Ging ja immer nur darum, den ersten Hit zu haben. Und wenn man den dann hatte, kamen Nachfolgeprojekte. Dann gegen Ende der 90er kam er dann zum einen die Boyband-Welle. Zum anderen habe ich ein bisschen Zeit in New York verbracht und im Bereich Hip-Hop auch sehr viel gemacht. Da auch in dem Umfeld von Puff Daddy Remixes gemacht, viele Leute kennengelernt, auch eine Zeit lang eben in New York mit vielen Leuten geschrieben. Als ich dann aus Amerika nach Deutschland zurückkam, liefen dann hier die TV-Casting-Shows an. Und da wurden ja richtig Künstler, Bands zusammengestellt. Das war so ein bisschen natürlich Boyband inspiriert. Boyband meets Casting-Show. Dann gab es so Geschichten wie No Angels oder auch Brosis, wo ich auch sehr involviert war. Da lief es dann so ein bisschen anders. Da war es dann so, dass die Songs, die ich produziert habe, in den meisten Fällen, aber nicht allen, Co-Writes waren mit Songschreibern. Da hat sich dann eigentlich im Gegensatz zu den 90ern, zumindest aus meiner Sicht, die Songwriting-Szene auch entwickelt international, weil eben im Verlauf der 2000er gab es halt unheimlich viel Acts, die von Plattenfirmen oder TV-Sendern erfunden oder aus dem Boden gestampft wurden, und da war ein großer Bedarf an Songs da. Mhm. Und dann gab es, sagen wir mal, einige hundert Songschreiber in Deutschland. Auf Europa gesehen habe ich irgendwann mal 400 gezählt, die das professionell machen, plus vielleicht noch mal 400 in USA, die natürlich ihre eigene Szene bedient haben. Und dann ist so dieses Phänomen des Songwriting-Camps entstanden, wo man 10 Leute zusammenholt. Man hat alle Stärken dabei. Da sind ein paar reine Beatmaker dabei, die irgendwie gerade die angesagten Beats bauen. Da sind Leute dabei, die von Songwriting von der instrumentalen Seite herangehen. Da sind Leute dabei, die einfach sehr gute Sänger sind, männlich und weiblich, die auch Hooks schreiben, da sind vielleicht auch Texter dabei. Und in solchen Songwriting-Camps ist dann über viele Jahre das Material entstanden, was dann, mit dem ich dann zu Plattenfirmen bin, die entsprechenden Briefings bedient habe, jetzt sowas wie No Angels oder Brosis, und das hat sich unendlich fortgeführt. Das war ja eine richtige Welle. Mhm. Und ich würde sagen, das ganze Thema ist in dem Moment zu Ende gegangen, wo dann Social Media für den Künstler endgültig den Ausschlag gegeben hat. Und in der Welt sind wir ja meines Erachtens heute immer noch, wo im Grunde genommen die Plattenfirma selbst, wenn sie will, gar nicht mehr einen Künstler erfinden kann, sondern ein Künstler findet sich selber durch Social Media Reichweite. Der gewinnt erstmal ein Publikum für sich. Und ja, jetzt gehe ich wie immer schon wieder vom Hundertsten ins Tausendste, aber ich hoffe, ich habe
überhaupt kein Problem.
Ja, ich hoffe, es ist so ein bisschen, ich kann es so ein bisschen transparent machen, auch entlang der Timeline der verschiedenen Jahrzehnte, was da so sich verändert hat. Und entsprechend muss man sich natürlich, wenn man davon leben will, auch anpassen.
Ja. Bevor wir auf Social Media eingehen, du hast ja eben auch als Songwriter schon viele Erfolge verbuchen können. Fällt dir da vielleicht irgendwie in Sachen Songwriting oder auch Produktion im Allgemeinen irgendwie so ein paar entweder Tipps oder Fehler ein, die Musiker relativ einfach selbst umsetzen können, um ihre Songs und Produktionen zu verbessern?
Absolut. Also habe ich einen absoluten Liebling und den haben mir auch echt sehr, sehr viele, noch viel erfolgreichere Leute als ich selber bestätigt. Und dass es nach wie vor sehr sinnvoll ist, eine ganz klare Trennung zu haben, wo man sagt, zuallererst wird der Song geschrieben. Und der Song, klar, den kannst du, den Song schreiben halt heute viele Leute, indem sie Logic oder Cubase, Studio One, was auch immer öffnen und dann mal irgendwie so dahin basteln. Ich glaube, dass es der Musik gut tut und man eine größere Chance hat, einen erfolgreichen Song zu schreiben, wenn man sich wirklich auf das traditionelle Songschreiben zurückbesinnt. Sprich, ein Song ist erstmal nur Harmoniefolgen und eine Melodie. Das kann an einem Klavier entstehen, das kann an der Gitarre entstehen. Da können natürlich schon instrumentale Riffs, Linien irgendwie dabei sein. Aber wenn wir mal im Format Popmusik bleiben, dann ist ein erfolgreicher Popsong in den meisten Fällen einfach eine Harmoniefolge mit einer catchy Melodie. Und wenn der Song steht, bevor irgendjemand jemals anfängt, sich über Arrangement und Produktion Gedanken zu machen, dann hat das positive Auswirkungen auf die Qualität des Songs. Denn wenn der Song unabhängig von einem Arrangement, unabhängig von einem Beat, von der fetten Kickdrum, von dem fetten Sound, von dem Künstler und von dem, was dann alles ja in den Mix noch reinkommt am Ende, bis hin zum Musikvideo und der Social-Media-Kampagne, wenn der Song für sich funktioniert, dann ist das die beste Gewährleistung, dass es auch erfolgreich werden kann. Und dann, wenn der Song steht, wenn der Song auf einer Gitarre, auf dem Klavier gespielt, dazu gesungen, einfach schon funktioniert, dann geht es darum, okay, in welchem Genre befinden wir uns? Ist das jetzt ein Bon Jovi-Song? Ist das ein House-Song? Ist das ein Pop? Ist das Hip-Hop, R&B oder was auch immer? Sowas tut dem Song immer gut eigentlich. Und da habe ich witzigerweise mich vor ein paar Wochen unterhalten mit Nosy Katzmann, der ja einer der, also der Eurodance-Songschreiber der 90er Jahre war und von Mr. Vain, More and More, Captain Hollywood einige der größten Hits der 90er geschrieben hat. Und den habe ich mal gefragt, wie habt ihr denn damals gearbeitet? Und der sagt, ja, ich habe auf der Gitarre Singer-Songwriter-mäßig den Song geschrieben. Dann bin ich ins Studio gekommen und da saß dann einer, der kannte sich mit Clubmusik aus, mit Beats, was geht auf dem Dancefloor ab. Ja, und dann haben wir uns da auseinandergesetzt und dann kam der Beat auf den Song.
Das heißt, du empfiehlst mehr oder weniger die Produktion erstmal komplett vom Songwriting zu trennen und quasi erstmal den in Anführungszeichen perfekten Song erstmal zu schreiben, der für sich schon mal super ist und dann durch die Produktion erstmal aufs nächste Level heben.
Absolut. Würde ich absolut empfehlen, ja. Das ist eine Qualität, die verloren gegangen ist. Und wenn man sich dann aber anschaut, wie die ganz großen Hits entstanden sind oder immer noch entstehen, dann wundert man sich halt echt oft, wie viel da immer noch an der Gitarre und am Klavier entsteht.
Ja, macht ja auch Sinn. Wenn der Song auch nur an der Gitarre total geil ist, dann noch mit einer fetten Produktion, macht einfach nochmal den Unterschied.
Absolut. Klar, auf jeden Fall.
Das war die 14. Episode von How to Make It, dem Podcast für Musiker, die wirklich etwas erreichen wollen. Ich hoffe wie immer sehr, dass du viel für dich selbst mitnehmen konntest und auch direkt auf deine Karriere anwenden wirst. Falls dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich wie immer sehr über eine Bewertung freuen. Teile ihn gern mit anderen Künstlern, die davon profitieren könnten. Und vergiss nicht, den YouTube-Kanal zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.